Ja, hallo. Ich werde heute über ein Thema sprechen, das mir selber sehr am Herzen liegt. Das ist wahrscheinlich auch gut so. Wäre blöd, wenn es andersrum wäre. Und zwar geht es heute um Anbetung. Anbetung. Und bevor ihr jetzt denkt, naja, gut, der Peter, der ist halt Musiker, ne? Und der spielt Klavier und deswegen Anbetung ist ja klar, das gehört so irgendwie dazu. Nein, das ist absolut falsch. Anbetung, ich meine, es ist nicht ganz falsch, natürlich, aber Anbetung ist nicht, ich bin nicht Anbeter, weil ich Musiker bin. Vielleicht ist das der Umkehrschluss ist vielleicht sinnvoller. Also ich bin unter anderem Musiker in der Gemeinde, weil ich Anbeter bin. Aber gut, Anbetung ist ein sehr, sehr großes Thema, vor dem ich riesen Respekt habe, vor allem nachdem ich mich jetzt intensiver nochmal damit beschäftigt habe. Anbetung spielt eine so wichtige Rolle im gesamten Reich Gottes für uns Christen. Und deswegen, also das ist für mich, ich bin selber auch sehr überführt dadurch, dass ich jetzt da nochmal intensiver eingestiegen bin, weil das so essentiell ist. Ja, große Erwartungen, nicht nur für euch, sondern auch für mich. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, wenn die Predigt jetzt nicht ganz so prall wird, wie das, was ich eben angekündigt habe. Aber es ist ja auch immer die Frage, was der Heilige Geist zu euch sagt, nicht wahr? Nicht nur, was ich hier vorne rede, sondern vor allem, was der Heilige Geist zu euch sagt, was ihr hört, was eure Herzen verstehen. Okay, Anbetung. Ich versuche auf drei Fragen zu antworten in dieser Predigt. Einmal, was ist Anbetung? Dann, warum sollten wir anbeten? Und die dritte Frage, wie können wir anbeten? Wie sieht Anbetung aus? Zuerst, Anbetung zieht sich durch die gesamte Bibel. Es gibt im Hebräischen einen Begriff, der immer wieder auftaucht, und es gibt einen griechischen Begriff dazu. Der Hebräische ist Shaka, nein, nicht ganz so, Shacha, ne? So wird es wahrscheinlich ausgesprochen. Shaka hört sich fast so an wie so, ich weiß nicht, wer man das kennt, so. Ist so ein Shaka. So. Naja, auf jeden Fall ist das der hebräische Begriff, der taucht zum ersten Mal auf in 1. Mose 18, Vers 22, wo Abraham plötzlich, er guckt so, er steht an seinem Zelt, ist noch bevor er einen Sohn hat, schaut in die Ferne, plötzlich stehen drei Männer vor ihm. Ne? Also so steht es nicht da, aber er schaut in die Ferne und da sieht er plötzlich gegenüber von sich drei Männer. Und irgendwie intuitiv stürmt er auf die zu und neigt sich zu Boden. Ne? Ich weiß nicht, ob das üblich war in der damaligen Kultur, die Fremden so zu begrüßen, aber das ist das Wort Anbetung, das da steht. Er betete an. Ne? Er neigte sich zu Boden und wahrscheinlich hat er gespürt, dass diese drei Männer nicht irgendwer waren, sondern dass das Gott war. Und Gott offenbart sich eben da in der Form von diesen drei Männern und sagt ihm, du wirst einen Sohn haben und ihr kennt vielleicht die Geschichte. Also in einem Jahr, wenn ich hier wieder auftauche, sagt Gott zu ihm, wirst du einen Sohn haben. Sarah findet das amüsant und sagt, das ist ja Schwachsinn, das geht ja gar nicht. Aber es ist die Wahrheit. Gut, und da finden wir zum ersten Mal diesen Begriff. Also Anbetung als das Wort hat die Bedeutung, sich neigen, sich verbeugen. Zum Beispiel, wenn man einem König huldigte, dann verneigte man sich tief, bis die Stirn den Boden berührte. Ne? So ungefähr. Ne? Oder man, das griechische Wort, glaube ich, hat auch ein verwandtes Wort, das benutzt wird, wenn ein Hund die Hand seines Herrn leckt. Ne? Also das ist sehr unterwürfig, das ist sehr verneigend, das ist sehr Ehrerbietung oder Ehre bringen jemandem jemandem huldigen. Ne? Das ist also die wortwörtliche Bedeutung von diesem Wort und das wird aber in verschiedenen Kontexten verwendet. Meistens jedoch ist es eine praktische Handlung. Also jemand legt sich zu Boden. Jemand verneigt sich vor Gott oder vor einem Menschen. So, Gott fordert uns auf zu anbeten, 5. Mose 6, Vers 13, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Gott fordert das ein. Das klingt vielleicht erstmal irgendwie, also selbstsüchtig. Warum hat es jemand nötig, Anbetung oder Lob einzufordern, ne? Wenn wir das auf uns Menschen beziehen? Das ist nicht besonders edel, wenn ich andere dazu zwingen muss, mich anzubeten. Ne? Das ist irgendwie komisch. Aber gut, wir werden später herausfinden, warum das so ist. Dass es durchaus Sinn macht. So, und dass die Hauptbibelstelle, die ich dazu lesen will, ist der Psalm 95. Das ist eigentlich so eine ganz, ganz wichtige, zentraler Psalm über Lobpreis und Anbetung. Die beiden gehören zusammen. Und den lesen wir jetzt mal. Psalm 95. Kommt, lasst uns dem Herrn zujubeln und jauchzen, dem Fels unseres Heils. Lasst uns ihm begegnen mit Lobgesang und mit Psalmen ihm zujauchzen. Denn der Herr ist ein großer Gott und ein großer König über alle Götter. In seiner Hand sind die Tiefen der Erde und die Gipfel der Berge gehören ihm. Sein ist das Meer, denn er hat es gemacht und seine Hände haben das Festland bereitet. Kommt, lasst uns anbeten und uns beugen. Lasst uns niederfallen vor dem Herrn, unserem Schöpfer. Denn er ist unser Gott und wir sind sein Volk, das Volk seiner Weide und die Schafe seiner Hand. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht, wie bei der Herausforderung am Tag der Versuchung in der Wüste, wo mich eure Väter versuchten. Sie prüften mich und sahen doch mein Werk. 40 Jahre empfand ich Ekel vor diesem Geschlecht. Und ich sprach, sie sind ein Volk, das in seinem Herzen in die Irre geht. Und sie haben meine Wege nicht erkannt. So dass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Okay, das also ist der zentrale Psalm. So, die erste Frage, was ist Anbetung? Ich habe vorhin schon gesagt, wo wir Referenzen in der Bibel dazu finden. Anbetung betrifft immer das ganze Wesen des Menschen. Im hebräischen Verständnis ist es sowieso so, dass der Mensch nicht getrennt ist in Körper, Seele und Geist, sondern er wird als Einheit gesehen. Die Trennung von zum Beispiel unseren Emotionen und unserem Körper ist eigentlich so eher eine griechische Tradition, Philosophie, dass man das trennt, dass also zum Beispiel ein Teil von mir böse ist, das muss ich ganz ablehnen, zum Beispiel meine Emotionen, meine Empfindungen, meine Lüste, die stelle ich ganz ab und dann erreiche ich einen Zustand der Vollkommenheit. Dieses Verständnis ist im Hebräischen nicht so, sondern da sieht man den ganzen Menschen. Und deswegen betrifft auch Anbetung den gesamten Menschen, vor allem das innere Wesen. Und zum inneren Wesen gehören Emotionen, gehört der Wille, gehört der Verstand, gehört auch der Körper, logischerweise. Und wir finden zum Beispiel im ersten Gebot, liebe den Herrn von ganzem Herzen, ganzer Seele, Verstand und mit ganzer Kraft. Das sind also das betrifft unseren ganzen Menschen. Warum das so wichtig ist, werden wir sehen. Das hat was mit dem Objekt unserer Anbetung zu tun. Und in diesem Psalm 95 finden wir zumindest Andeutungen zu dem Wesen, dem ganzen Wesen des Menschen. In dem ersten Vers wird von emotionalen Äußerungen, von emotionalem Ausbruch gesprochen. Zujubeln, jauchzen, Lobgesang. Ein Wort davon ist Toda, heißt Dank. Ne? Also ein Dank ausbrechen. Ein anderes Wort, Ruhe, heißt laut schreien. Ne? Laut schreien. Also das ist sehr emotional. Das spricht unsere Emotionen an. In Vers 6 heißt es, lasst uns anbeten und uns beugen. Um das zu tun, muss ich mich dafür entscheiden. Ich muss einer Aufforderung nachkommen. Ich muss das wollen. Das ist manchmal auch gar nicht so leicht, sich zu beugen, sich jemandem, sich vor jemandem zu beugen, sich niederzufallen vor jemandem. Das spricht unseren Willen an. Das ist eine willentliche Entscheidung. Ne? In Vers 8 und weitere, da geht es um ein Nachdenken. Also die Aufforderung, verstockt eure Herzen nicht, weil schaut mal auf das, was war. Ne? Denkt mal nach darüber. Nämlich das Volk in der Wüste und so weiter. Ne? Tut das nicht. Denkt darüber nach. Also der Verstand ist genauso mit inbegriffen. Das Nachsinnen. Also Anbetung geschieht dann, wenn mein ganzes Wesen involviert ist. Ist mein ganzes Wesen nicht involviert, dann ist es nicht Anbetung. Wir werden auch sehen, warum das so ist. Das hört sich vielleicht etwas absolut an. Aber Anbetung betrifft immer mein ganzes Wesen. Wenn mein Glaube oder mein Dienst, mein Gottesdienst, in welcher Form auch immer, ich rede jetzt nicht von der Bühne hier oder von dem, was ihr gerade tut, ihr sitzt und hört zu, das ist auch Gottesdienst, aber Gottesdienst ist ja viel mehr. Es können alle möglichen Dinge sein, die ich für Gott tue, die ich in das Reich Gottes investiere, die ich tagtäglich tue. Das kann alles mein Gottesdienst sein, mein gesamtes Leben. Aber wenn mein Gottesdienst oder mein Glaube nur daraus besteht, mit meinem Verstand und meinem Willen eine Sache tun, meine Emotionen aber überhaupt nicht mit mir sind, die sind vielleicht wo ganz anders. Die werden nur beim Aufstieg von Arminia wach, ne? Erste Liga. Da kommen meine Emotionen plötzlich zutage. Wenn aber mein Gottesdienst nur aus einer willentlichen Entscheidung besteht, dann ist es keine Anbetung. Andersrum, wenn ich im Gottesdienst, zum Beispiel in so einem Sonntagsgottesdienst hier, heftige emotionale Erlebnisse habe und ich werde tief berührt und ich habe vielleicht eine ekstatische Begegnung und vielleicht liege ich auf dem Boden und bin sehr stark angerührt. Aber das verändert mein Leben nicht. Mit meinem Willen geschieht gar nichts und in meiner Lebenseinstellung verändert sich überhaupt nichts. Dann ist das nicht Anbetung. Ich sage nicht, dass das schlecht ist, aber dann ist das nicht Anbetung. Warum muss Anbetung mein ganzes Wesen beeinflussen? Aus folgendem Grund: Der Wert des angebeteten Objekts bestimmt, in welchem Maß das anbetende Subjekt betroffen oder verändert wird. Das heißt, je wertvoller das Objekt ist, das ich anbete, oder je mehr Wert es für mich hat, desto mehr Einfluss nimmt es auf mich. Okay? Hat das Angebetete oder der Angebetete also ultimativen und höchsten Wert, muss es auch den Anbeter, den Menschen, in höchstem Maße beeinflussen. Also sein ganzes Wesen verändern. Okay? Der Umkehrschluss ist, je weniger wert eine Sache für mich ist oder eine Person, desto weniger wird diese Person oder diese Sache mich verändern oder mich beeinflussen. Das ist der Umkehrschluss. Gott zu anbeten heißt also, seinen Wert und seine Würdigkeit zu erkennen und ihm das zu geben, was er verdient, nämlich meine Anbetung mit meinem ganzen Wesen. So, nehmen wir praktische Beispiele. Wenn ich heirate, wäre es sehr komisch, wenn ich nach dem Tag der Hochzeit genauso weiterleben würde wie vor meiner Hochzeit. Ich hätte mein eigenes Zimmer, ich würde meine Musik genauso laut hören wie vorher, ich würde jeden Tag ausgehen und nach Hause kommen, wann ich will. Also als wäre meine Frau überhaupt nicht da. Das ist eigentlich dumm. Also das würde, glaube ich, niemand machen. Und wenn man das macht, das kann natürlich passieren, dann gibt es irgendwann Konsequenzen. Ne? Dann ist irgendwann der Punkt erreicht, wo es explodiert zu Hause. Ja? Also logischerweise wird mich eine Heirat, und die ja in der Regel aus Liebe vollzogen wird, mein Leben verändern. Oder kaufe ich mir ein neues Auto, das ich besonders mag und lange darauf hingespart habe, dann werde ich dementsprechend meinen Fahrstil wahrscheinlich etwas anpassen. Gemäß meinem Auto, nicht wahr? Also wenn es ein besonders wertvolles, altes Auto ist, dann werde ich damit nicht mit 160, 180 über die Bahn brettern. Ne? Wenn es ein altes, sagen wir ein Oldtimer, okay? Das kann nur 100 fahren, zum Beispiel, ja? Dann passe ich auf, dann verändere ich etwas. Also je höher der Wert ist von dem, was ich anbete, desto mehr wird es mein Leben verändern. Desto mehr wird es mich... ein gutes Beispiel, das Beispiel kommt nicht von mir, so wie eigentlich fast die ganze Predigt, aber so schlau bin ich nicht. Aber ein gutes Beispiel ist, jemand hat, eine Familie hat ein Erbstück, eine Brosche oder irgendeinen Ring, und auf diesem Ring ist ein Diamant. Der Ring oder diese Brosche liegt aber in irgendwelchen Kisten. Über Jahre weiß keiner in der Familie, wo das Ding geblieben ist, und das interessiert auch eigentlich keinen. Das gehörte mal der Oma, und die Uroma hat es der Oma vererbt und so weiter, und so ist das irgendwie in der Familie geblieben. Und irgendwann fragt jemand mal, wo ist eigentlich diese Brosche? Ach, keine Ahnung. Dann findet man sie in irgendeiner Kiste und schaut. Dann sagt sich eine der Familie, ich gehe mal den Wert schätzen lassen, und geht zum Juwelier, und der Juwelier steckt sein Monokel oder was auch immer ins Auge und fängt an zu gucken, und er guckt und guckt, und ich weiß nicht, was so Juweliere alles beobachten, wenn sie so Diamanten betrachten, wahrscheinlich auf das Licht, den Lichteinfall, wie das geschliffen ist vielleicht und wie viel Karat so ein Diamant hat und so weiter, und er guckt und guckt, irgendwann fällt ihm dieses Monokel aus dem Auge und er kriegt Schnappatmung und ist völlig außer sich und sagt, dieser Diamant in der Brosche, den Wert dieses Diamanten kann man gar nicht messen, weil es keinen anderen Diamanten auf der Welt gibt, der so ist wie dieser, denn das ist ein verschollener Diamant aus einer königlichen Familie von 1650, und es gibt auch keine Technik mehr, um diesen Diamanten so herzustellen, wie man ihn früher hergestellt hat. Also der Juwelier ist, der kann überhaupt, der weiß gar nicht, wie er reagieren soll. Diese Brosche hat einen unvorstellbaren Wert. So, und jetzt fängt diese Frau an zu denken, mein ganzes bisheriges Leben habe ich nicht dem Wert entsprechend gelebt, den Wert, den dieser Diamant hatte. Wir haben ihn rumliegen lassen. Wir hätten ganz anders leben können. Es hätte unser ganzes Leben beeinflussen können, wenn wir den Wert dieses Diamanten gekannt hätten. Ja? So kann man das vielleicht ein wenig verdeutlichen. Also nochmal, der Wert des Angebeteten bestimmt das Maß, in dem ich verändert oder beeinflusst werde. Je höher der Wert, desto mehr Einfluss wird es auf mich nehmen. Warum sollten wir anbeten? Das ist eigentlich die Frage, die Frage, sollte ich anbeten oder nicht, oder habe ich Lust anzubeten oder nicht, die gibt es eigentlich gar nicht. Wir Menschen sind nämlich so gemacht, gebaut, erfunden worden, um anzubeten. Jeder Mensch betet irgendetwas an. Ob uns das bewusst ist oder nicht, ist völlig egal. Das ist wie ein Baum. Der Baum, der wächst. Der wächst, der tut das einfach. Das ist seine Bestimmung. Der wächst, klar, der Blätter und macht Sauerstoff und so weiter. Aber ohne Wachsen funktioniert das alles nicht. Der wächst, das ist seine Hauptbestimmung. Die Frage ist, wohin er wächst. Er kann krumm wachsen. Leanne Payne beschreibt das in ihren Büchern über die Seele, über den Zustand einer menschlichen Seele. Und sie vergleicht das mit Bäumen. Die einen wachsen gerade, sie wachsen in die Höhe, sie sind stabil. Die anderen wachsen krumm, aufgrund verschiedener Umstände, Wind oder Untergrund, was auch immer. Die Frage ist, wohin wir wachsen. Genauso ist das mit der Anbetung. Die Frage, ob ich anbeten will oder nicht. Ich bin vielleicht nicht religiös, ich bin vielleicht nicht so ein emotionaler Typ, ich brauche eigentlich nicht anzubeten. Diese Frage stellt sich überhaupt nicht. Wir beten alle an. Wir alle beten an. Aber warum sollten wir Gott anbeten? Das ist vielleicht eine wichtigere Frage. Ein Nachteil von Dingen, die nicht Gott sind, die nicht Jesus Christus sind, die wir aber anbeten können, ist, dass diese Dinge alle keinen Bestand haben. Früher oder später kommen wir an den Punkt, wo diese Dinge, die wir für wichtig in unserem Leben halten, die hören auf. Ob es Menschen sind, ob es Dinge sind, ob es Emotionen sind, ob es Geld ist, ob es Schönheit ist, ob es vielleicht Natur ist. Alle Dinge haben irgendwann ein Ende. Gott hingegen nicht. Das ist schon mal ein Punkt, warum wir Gott anbeten sollten. Ja? Und das ist auch der Grund, warum zum Beispiel im Psalm 95 ab Vers 3 und folgende, der macht David, da beschreibt er, dass Gott höher ist als alles andere, denn der Herr ist ein großer Gott und ein großer König über alle Götter. Also dieser Psalm sagt uns schon mal, es gibt andere Götter. Wir werden sehen, warum das so ist. Aber es gibt andere Götter. Naja, denkt sich der eine vielleicht, gut, der meint bestimmt diese kleinen Statuen, die man früher hatte, oder die großen Statuen oder was auch immer. Nein, nicht nur. Natürlich hatten die Leute damals sicherlich verschiedene, wie in alten Kulturen, Gegenstände, die sie angebetet haben. Aber Götter können alle möglichen anderen Sachen und Menschen sein. Und auch wir selbst können Gott sein für uns. In einer anderen Bibelstelle heißt es, ihr Bauch ist ihr Gott. Also ihre eigene, vielleicht das Essen. Vielleicht ihr eigenes Wohlergehen, was auch immer. Mit dem Bauch kann ja vieles gemeint sein. Es gibt andere Götter. Aber der Psalm, David sagt, es gibt einen, der ist höher. Der hat mehr Wert. Der ist über allen anderen. Hier werden die Proportionen festgelegt. Eigentlich ist das, was er ab Vers 3 tut, da sehen wir, lasst uns ihm, in Vers 2 heißt es, lasst uns ihm begegnen mit Lobpreis und mit Psalmen und ihm zujauchzen, denn, und das ist die Begründung, das Wort denn sagt, der Grund dafür, für meine Anbetung, für meinen Lobpreis, der Grund dafür ist, er ist höher. Ich entscheide mich, ihn zu sehen, wie er ist. Die Frau, die diesen Juwelen hatte zu Hause, ab dem Moment, wo sie wusste, wie viel wert er ist, hat sie sich entschieden, ihn höher zu achten als alles, was sie bisher in ihrem Leben hatte. Sie entscheidet sich, den Wert zu sehen, den er wirklich hat. Und ich stelle ihn über alles andere. Er ist höher als alle Götter. Wenn ich also Gott sehe als einen, der höher ist, dann ist das ein Grund, ihn anzubeten. Nicht wahr? Wenn ich sage, Gott hat mehr Wert als alles andere, dann ist das ein logischer Grund zu sagen, dann sollte ich ihm auch die Reaktion geben, die ihm gebührt, nämlich ihn anzubeten. Es ist also logisch. Es ist eine Erkenntnis, die dahinter steckt. Und wenn ich ihn anbete, aufgrund seiner Größe, aufgrund seiner Höhe, aufgrund seiner Macht, dann wird das auch mein Leben verändern. Dann wird diese Erkenntnis, der Wert, dem ich ihm zumesse, das wird mein Leben verändern. Das wird mein Denken verändern. Das wird meine Emotionen verändern. Wenn das nicht so ist, dann ist er vielleicht doch nicht so viel wert für mich. Und wir finden andere Beispiele für diese Art von Erkenntnis und Anbetung in der Bibel, zum Beispiel das mit dem Schatz im Acker. Kennen wir vielleicht. Der Mann, Mensch, kauft einen Acker, ein Stück Land und gräbt da drin und findet plötzlich einen Schatz, der ist mehr wert als alles, was er hat. Beziehungsweise er hat ihn nicht gekauft, glaube ich. Er hat ihn zufällig entdeckt. Und dann entscheidet er sich, alles Geld zu nehmen und dieses Stück Land zu kaufen, damit ihm der Schatz gehört. Wenn ich bei meinem Hausbau vor einem Jahr irgendwas unfassbar Wertvolles in dieser Erde gefunden hätte, glaubt mir, dann hätte ich ganz anders gebaut. Dann hätte ich ganz anders investiert. Versteht ihr? Dann wären meine Begrenzungen, die ich vorher hatte, die ich mir so festgelegt hatte, die wären völlig unwichtig. Dann würde mein Leben jetzt ganz anders aussehen. Oder die Perle, die wertvoller ist als alles andere, was der Perlensucher jemals gefunden hat. Er sucht diese eine Perle und als er sie findet, verkauft er alles, um diese Perle zu erwerben. Er stellt sein ganzes Leben auf den Kopf, um diese eine Perle zu erwerben. Also dieser Schatz und dieser Gott hat so viel Wert, dass ich bereit bin, mein Leben umzukrempeln, meine Lebenshaltung, meine Einstellung zu verändern, mich ihm anzupassen, weil der Wert mich so erfüllt, mich so begeistert, mich so verändert. Das ist Anbetung. Aber wie finde ich heraus, wenn es andere Götter gibt, wenn es andere Sachen gibt, die wir möglicherweise anbeten, wie finden wir es heraus? Woher weiß ich, was ich wirklich anbete? Wenn es sowas wie eine Wunsch-Scan-Maschine gäbe und einen 3D-Drucker, der am anderen Ende dieser Maschine stände und diese Maschine dein tiefstes Inneres scannen würde und den tiefsten Wunsch, den du hast, am Ende rausbringen würde, in echt, ja? Was würde am Ende rauskommen? Sie würde dich scannen und das, was du wirklich willst, würde am Ende rauskommen. Das, was du vielleicht schon immer wolltest, das, was du, oder wonach dein Herz sich sehnt. Vielleicht sind es keine Gegenstände, vielleicht sind es Personen. Vielleicht würde am Ende eine Person rauskommen. Vielleicht würde am Ende, ich weiß nicht, eine Emotion rauskommen, weil du schon immer diese Emotionen haben wolltest. Und danach suchst. Vielleicht würde am Ende Geld rauskommen. Die Frage ist, woher weiß ich, was das tiefste, viele Menschen wissen das nicht. Ja? Was ist der tiefste Wunsch meines Herzens? Deswegen gibt es in der Bibel die Aufforderung, habe dein Verlangen am Herrn. Habe deine Lust am Herrn. Dann wird er dir geben, was dein Herz will, was dein Herz verlangt. Habe deinen Wunsch, das ist eine Aufforderung, die gar nicht so, woher weiß ich denn, was mein Herz wirklich will? Wie finde ich das heraus? Ist es Erfolg? Ist es Schönheit? Viele Menschen wollen schön sein, viele Menschen wollen cool sein und sie krempeln ihr Leben um, um das zu tun, um das zu erreichen. Ist es Fitness? Tue ich alles, um fit zu sein? Sind es meine Kinder? Stelle ich mein ganzes Leben auf meine Kinder ein? Ist es Anerkennung, wenn XY mich endlich als den anerkennen würde, der ich bin? Tut er aber nicht und deswegen leide ich. Vielleicht ist es Anerkennung. Was auch immer es ist, wie erkenne ich, was es ist? Was uns beherrscht und was unser Leben und unser Denken bestimmt, was uns beschäftigt, vielleicht nicht jede Sekunde, aber über einen langen Zeitraum immer wieder, das ist unser Gott. Und oft merken wir das erst, wenn das, was wirklich in uns drin ist oder das wirkliche Verlangen herauskommt. Zum Beispiel durch Emotionen. Wenn XY Geld will, vielleicht hat er Geld oder er hat kein Geld, das spielt dabei keine Rolle. Er will Geld. Und ihm ist Geld sehr wichtig. Und jetzt ist plötzlich ein Teil seines Ersparten verloren gegangen, weil er in eine falsche Sache investiert hat. Oder jemand hat ihm das geklaut. Neulich bei einem Bekannten passiert. Es sind Leute ins Haus eingestiegen, haben eine Menge Geld mitgenommen, weil der Mensch zu Hause Bargeld hatte. So, natürlich, ich meine, die normale Reaktion ist, Man ist traurig, man macht sich Sorgen, okay? Das ist normal. Vor allem, wenn das Geld mit Arbeit verbunden war. Aber wenn mich dieses Geld, wenn meine Emotionen explodieren und ich mich nicht unter Kontrolle habe und ich merke, mit mir passiert etwas, was ich selber nicht mehr gut finde, weil dieses Geld angegriffen wurde, dann ist sehr wahrscheinlich Geld mein Gott. Und wer diesen Gott anpackt, der kriegt Probleme. Wenn mein Auto mehr wert ist als alles für mich, ist auch ein banales Beispiel, und mein Kind kommt und hat einen Nagel zufällig in der Hand und geht so entlang an dem Auto, und es gibt eine natürliche Reaktion, die ist natürlich, das ist nicht toll, aber wenn ich durchdrehe und wenn ich meine Emotionen verrückt spiele und ich merke, wow, dann kann es sein, dass dieses Auto mehr Wert hat als alles andere. Das Geld hingegen interessiert den mit dem Auto nicht. Andere kriegen Selbstmordgedanken, weil ihr Lebensprojekt durch eine Krise zerstört wird. Sie haben keine Hoffnung mehr. Sie scheitern am Erfolg. Sie haben alles investiert in dieses Lebensprojekt. Vielleicht ist es eine Firma, vielleicht ist es ein Kunstprojekt, was auch immer. Und das Ganze scheitert und man verzweifelt am Leben. An diesen emotionalen Reaktionen weiß ich, da ist etwas, was mir sehr, sehr wichtig ist, was über allem anderen steht. Für den mit dem Auto ist ein Kunstprojekt vielleicht oder eine Firma vielleicht völlig uninteressant. Den juckt das nicht. Aber er hat ein Auto. Für den mit der Firma ist das Auto vielleicht völlig unwichtig. Vielleicht sind es Beziehungen. Meine Beziehung geht kaputt. Und das Leben ist für mich nicht mehr lebenswert. Oder ich kriege Depressionen und ich komme überhaupt nichts mehr klar. Dann weiß ich, dass an dieser Beziehung so viel hängt, dass sie über allem steht. Und diese Beziehung, zu was auch immer es ist in deinem Leben, in meinem Leben, diese Beziehung nennt man Anbetung. Okay? Die Beziehung eines Individuums, eines Subjekts zu einem angebeteten Objekt. Ob sie eine schmerzhafte Beziehung ist, weil es immer um Druck geht, immer um Leid vielleicht, um sich verzerren und verschellen. Oder ob es eine Beziehung ist, die voller Leidenschaft, voller Freude, voller Begeisterung. Es ist völlig egal. Es ist eine Anbetungsbeziehung. Und an das, was wir anbeten, verlieren wir unsere Seele. Deswegen steht geschrieben, was hilft es dem Menschen, wenn er alles gewinnt, wenn er das hat, was er will, wenn er das erreicht, was sein höchstes Ziel ist und doch Schaden an seiner Seele nimmt. Das heißt, das Angebetete fordert immer etwas. Es fordert meine Seele, es fordert meine Emotionen, es fordert meine Psyche. Ne? Gott hingegen ist der Einzige, dem diese Anbetung wirklich gebührt. Gott ist der Einzige, der so viel wert ist, dass er unser ganzes Wesen beeinflussen kann und darf. Und Gott ist der Einzige, der uns unsere Seele nicht nimmt, sondern sie uns zurückgibt. Und zwar verändert und geheilt. Versteht ihr? Deswegen heißt es, was hilft es dem Menschen, wenn er alles gewinnt, die ganze Welt gewinnt und Schaden an seiner Seele nimmt? Wer sein Leben verliert, um meinetwillen, sagt Jesus, der wird es finden. Der wird die Seele, die Psyche, das ganze Innere, den Willen und der wird es verklärt und erneuert zurückbekommen. Wenn wir Gott anbeten, dann bekommen wir. Aber das ist nicht der Hauptgedanke dabei, bei der Anbetung. Aber Gott ist der Einzige, der diese Beziehung, diese Anbetungsbeziehung zu einer Quelle macht des Lebens. Wenn wir die anderen Götter enttäuschen, diese Götter vergeben uns nicht. Geld wird dir nicht vergeben, wenn du dieses Ziel verpasst. Menschen können zwar vergeben, aber es ist nicht eine Vergebung, die Gott dir geben kann. Dinge können dir nicht vergeben. Wenn dein Gott dein Perfektionismus ist und du enttäuschst ihn, dann wirst du dir selber nicht vergeben. Du wirst dich selber hassen dafür, dass du etwas nicht zustande gebracht hast, dass du einen Fehler gemacht hast. Egal, wer dein Gott ist, wenn es nicht Jesus ist, dieser andere Gott wird dir nicht vergeben. Aber nur einer ist unser Hirte. Deswegen heißt es in Vers 7, er ist unser Hirte. Er ist wir sind die Schafe seiner Weide. Kein anderer Gott auf dieser Welt und auch du selbst nicht, bist wie ein Hirte, der seine Schafe versorgt. Das, wofür wir leben, was unser Wesen am meisten beherrscht, das ist unser Gott. Und diese Beziehung nennt man Anbetung. Wenn wir ihn, Jesus ist mehr wert und würdiger als alles andere. Er steht höher als alles. Das ist, was David in diesem Psalm sagt. Und wenn wir ihn anbeten und er unser Gott ist, können uns die Dinge der Welt, auch Schmerz und Leid, nicht aus der Bahn werfen. Je mehr wir uns darin üben, ihn anzubeten und ihn zu erkennen, wie er ist, nämlich höher, hoch über allem, er ist der Allumfassende, seine Herrlichkeit erfüllt die Erde. Je mehr wir ihn anbeten und seine Schönheit sehen, desto unabhängiger sind wir vom Erfolg und Misserfolg dieses Lebens. Okay? Desto weniger sind wir abhängig von den Dingen dieses Lebens. Das heißt nicht, dass wir völlig kalt und herzlos sind gegenüber Menschen und Dingen. Nein. Aber die Beziehung, die Anbetungsbeziehung zu dem Allerhöchsten, der unser Hirte ist, die bestimmt alles andere. Die beeinflusst alles andere in meinem Leben. Und das kann durchaus eine Beziehung sein, wo ich andere Menschen, das muss sogar eine Beziehung sein, wodurch ich andere Menschen auch ehre und Wertschätzung auch für Dinge habe, für Tiere, für die Natur. Aber diese anderen Dinge bestimmen mich nicht, sie beherrschen mich nicht. Und jedes Mal, und jetzt komme ich zu unserem praktischen, also ich erwähne das jetzt einmal, nachher gehe ich etwas mehr darauf ein. Aber jedes Mal, wenn wir singen zum Beispiel, oder wenn wir anfangen, Gott zu loben, wenn wir in die Anbetung gehen, wenn wir ihn schauen, ja, mit unserem geistigen Auge. Jedes Mal, wenn wir über seine Größe nachdenken, ihn erkennen und uns vor ihm beugen, dann bringen wir unser Wesen in die Anbetung Gottes hinein. Keiner von uns ist ein vollkommener Anbeter. Niemand von uns kann, ist als vollkommener Anbeter geboren. Wir alle üben, wir alle bringen uns immer wieder in die Anbetung hinein. Wir alle wachsen zu ihm hin. Und durch das Singen, durch das ihn loben, egal ob mit Musik oder ohne Musik, übe ich mich darin, ihn anzubeten. Die dritte Frage ist, wie können wir ihn anbeten? Was ist dafür nötig? Anbetung funktioniert am besten in Gemeinschaft. Und wir, wenn wir den Psalm nochmal anschauen, wir finden, dass hier überall, vor allem im ersten, eigentlich überall im Plural geschrieben wird. Kommt, lasst uns. Plural, also die Mehrzahl. Lasst uns ihm begegnen. Lasst uns den Herrn, dem Herrn zujubeln. Denn er ist ein großer Gott in seiner kommt, lasst uns anbeten und uns ihm beugen. Lasst uns niederfallen. Das heißt, es geht um eine, hier in dem Psalm geht es um eine gemeinschaftliche, kooperative Erfahrung. Gemeinschaft mit anderen Christen ist für Anbetung sehr, sehr wichtig. Auch wenn das jetzt zwei Superlative sind, es ist wirklich so. Es ist sehr wichtig. Das heißt nicht, dass persönliche Anbetung unwichtiger ist. Aber die persönliche Anbetung, mein mich ausrichten auf Gott, ist vielleicht eher eine Vorbereitung auf das, was ich in der Gemeinde, was ich im Kontext mit anderen Geschwistern tue. Das ist eine Vorbereitung auf die gemeinsame Anbetung. In der Gemeinschaft ist nämlich mit anderen Christen ist die Anbetung reicher und vollständiger, denn zusammen sehen wir mehr. Mit dem zweiten sieht man besser. Okay? Eine Person sieht einen Aspekt. Wenn ich ein Naturgebiet, einen Berg, eine Landschaft erschließen will, und das alleine tue, dann werde ich wahrscheinlich, wenn es ein großer Berg ist, ein 3000er, 4000er, und ich den wirklich erschließen will, nehmen wir an, ich bin ein Landkartenzeichner und muss die verschiedenen Seiten des Berges, dann werde ich ewig brauchen, um diesen Berg zu erkunden. Wenn ich aber eine Mannschaft von 10, 20 Leuten habe, die an verschiedenen Orten aufgestellt sind, dann sehen wir ein viel vollständigeres Bild von diesem Berg oder wovon auch immer. Genauso ist es mit Gott. Es wäre sogar eine Anmaßung zu sagen, ich bete ihn richtig an. Ich habe den absoluten Durchblick. So wie ich anbete, so müssen alle anbeten. Ich genüge mir selbst. Ich brauche keinen anderen. Wir leben in einer individualistischen Gesellschaft. Im Prinzip, tu, was du für richtig hältst. Alles um uns herum spricht, tu, was dein Herz was dir dein Herz sagt, guck nicht auf die anderen, sei du selbst und so weiter. Das wird uns gepredigt. Aber wenn du dir selbst überlassen bist, dann bist du sehr arm. Dann bist du sehr eingeschränkt. Persönliche Anbetung ist gut, aber wenn sie dabei bleibt, ist sie eine sehr arme Anbetung. Ich brauche den anderen, um mehr von Gott zu sehen. Ich brauche den anderen, um das vollständigere Bild zu sehen. In der Gemeinschaft wird Anbetung vollständiger. Wir sehen viel mehr Facetten und Aspekte seiner Herrlichkeit und Größe. Mein Nächster erkennt nämlich Gott immer aus einer anderen Perspektive als ich. Er erlebt Gott immer anders als ich. Vielleicht ähnlich, aber zu ihm spricht Gott anders. Zu ihm in seinem Leben handelt Gott anders, weil jeder Mensch so unterschiedlich ist und Gott jeden Menschen unterschiedlich gemacht hat. Und Jesus sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihm. Warum nicht, wenn einer versammelt ist? Das geht natürlich nicht. Aber wenn mindestens zwei oder drei versammelt sind, dann bin ich mitten unter ihnen. Dann werden sie mich erleben, dann werden sie meinen Charakter auf andere Art erleben. Okay? Ganz einfach, weil Gemeinschaft so wichtig ist, weil ich durch die Gemeinschaft Gott erkenne, mehr als wenn ich ihn alleine sehe. Wir brauchen nicht nur Gemeinschaft, das ist ein Aspekt, wie wir ihn anbeten können, sondern wir brauchen auch Wahrheit. Wir kennen wahrscheinlich den Vers, die Gott anbeten, müssen ihn in Wahrheit und im Geist anbeten. Das ist das, was Jesus der Frau im Brunnen sagt, in Johannes 4. Auch der Psalmist im Psalm 95 unterordnet sich unter Wahrheiten, die er selber wahrscheinlich nicht entdeckt hat, sondern die Propheten vor ihm längst entdeckt haben. Er unterordnet sich unter Wahrheit. Er ist der Gott, der alles geschaffen hat. Er ist der Hirte. Er ist der Retter. Und so weiter. Ich brauche Wahrheit, um Gott anzubeten. Als Jesus der Frau sagt, du hast viele Männer gehabt, der jetzt dein Mann ist, ist nicht dein Mann. Und auch das mit dem Anbetungsort. Er sagt ihm, es ist unwichtig, wo ihr Gott in Zukunft anbeten werdet, ob hier oder in Jerusalem. Das ist Wahrheit, die diese Frau in eine Beziehung führt, die dort vielleicht anfängt. Als sie zurück ins Dorf geht und die anderen Leute holt, sagt sie, ich glaube, ich habe den Messias entdeckt. Da entsteht ein Glaube, da entsteht eine Anbetungsbeziehung. Diese Frau kam unter Wahrheit. Jesus sagte ihr Wahrheit und das hat sie überführt. Und wir brauchen den Heiligen Geist, weil der Heilige Geist uns in seine Gegenwart hineinführt. Durch den Heiligen Geist können wir die wahrnehmbare Gegenwart Gottes erleben. Und ein weiterer letzter Aspekt, den ich nur ganz kurz zum Schluss anreißen möchte, ist, der letzte Teil des Psalms ist irgendwie komisch, weil da wird plötzlich geredet von, so ab Vers 7, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt euer Herz nicht und sonst wird es euch schlecht gehen. Das ist irgendwie so ein Bruch mitten in diesem Psalm. Das passt irgendwie nicht dazu. Und es geht da um Ruhe. Weil wenn ihr nicht in seine Ruhe hineinkommt, heißt es in Hebräer Kapitel 4, wenn wir nicht in seine Ruhe hineinkommen, stehen wir in Gefahr, ein verstocktes Herz zu haben. Diese Ruhe ist wichtig, um anzubeten. Deswegen steht das auch in diesem Psalm. Die Israeliten, die erste Generation in der Wüste, sie kamen nicht in die Ruhe und damit war das verheißene Land gemeint. Gott empfand Ekel vor diesem halsstarrigen Volk. Aber dieser Psalm wurde hunderte Jahre später geschrieben. Und trotzdem heißt es hier, kommt in die Ruhe hinein. Passt auf, dass ihr diese Ruhe nicht verpasst. Und in Hebräer ist das Neue Testament, heißt es auch, von einer Ruhe, in die wir hineinkommen sollen. Und das ist die Ruhe von meinen guten Werken, von meinen Werken, die mich irgendwo hinbringen, die mich besser machen, die mich vor Gott akzeptabel machen. Jesus Christus ist für uns gestorben und nicht nur das, er hat auch unser Leben gelebt, das wir hätten leben sollen. Er hat alle Werke vollbracht. Er hat alles getan, was ich je hätte tun können oder müssen, um gerechtfertigt zu werden. Und er ist gestorben, damit alles, was ich nicht getan habe oder falsch getan habe, ein für alle Mal bezahlt ist. Und er ist auferstanden, um mich zu rechtfertigen, um mich frei zu sprechen und um mich mit Gott zu verbinden. Das ist die Ruhe, in die ich hineinkommen will, muss, wenn ich ihn anbeten will. Wenn ich nicht in dieser Ruhe bin, dass ich nichts hinzutun kann, dann wird meine Anbetung nichts anderes sein als ein weiteres Werk, um Gott zu gefallen. Versteht ihr? Dann werde ich hier vielleicht auf meinem Angesicht liegen oder zu Hause über Gott nachdenken und die Bibel lesen, um ihm zu gefallen, um etwas zu tun, damit ich Segen bekomme, damit ich gerettet werde, damit ich besser werde. Aber das ist nicht Anbetung. In Wahrheit diene ich mir selber damit. In Wahrheit will ich etwas erreichen. Anbetung ist, ich kann nichts tun, um das vollständig zu machen, was Jesus getan hat. Ich kann nichts tun, um Segen zu verdienen, um irgendwie seine Akzeptanz zu verdienen. Es ist alles getan und ich anbete ihn, weil ich dankbar bin, weil ich voll von ihm bin, weil er für mich höher steht als alles andere und mehr wert ist als alles andere. Ich möchte euch ermutigen, auf den Heiligen Geist zu hören, wie er euch überführt, was er euch zeigt, was sind eure Götter und wo könnt ihr noch euch selber weiter in die Anbetung hineinbringen. In welchen Lebenssituationen könnt ihr noch mehr seine Schönheit sehen? Nehmt ihn hinein in diesen Prozess. Schaut auf Jesus. Das ist eine Ermutigung und ich bete jetzt und dann können wir vielleicht noch ein Lied singen, in dem wir uns noch einmal Gott widmen und ihn schauen. Jesus, danke, dass du höher bist und größer als alles andere auf dieser Welt. Alles andere, was uns umgibt, Herr, steht in deinem Schatten. Und du bist mehr wert als alle Menschen. Du bist schöner als alle Menschen. Und in deinen Vorhöfen zu sein, ist mehr als 1000 Tage irgendwo anders. Und wir danken dir, Herr Jesus, dass du unsere Seelen in der Anbetung heilst. Dass du derjenige bist, der uns nicht die Seelen nimmt und an dem wir nicht kaputt gehen, sondern du bist der, der uns das Leben gibt, wenn wir dich anbeten und wenn wir dich anfangen zu sehen, wie du bist. Herr, du bist wertvoller als alles und ich danke dir, dass du das in mein Herz gelegt hast und dass ich darin wachsen will und ich danke, dass du das in jedes Herz hier hineinlegst, der das möchte. Amen.